Matthias, wir haben ja gestern kurz im Videocall gesprochen und dann kam plötzlich so was Komisches.
Ja? Ja, stimmt. Das ist mein Hund, der gerade trinkt. Das ist echt immer laut.
Wie heißt denn nochmal dein Hund?
Sammy.
Ah, Sammy, schöner Name. Ja. Und was findest du so schön daran, dass Sammy bei euch zu Hause wohnt?
Also es ist schon toll, wenn immer einer da ist, der sich freut, wenn man nach Hause kommt und einen Schuh anbringt. Er bringt immer einen Schuh. Ich finde es cool, weil ich viel häufiger rausgehe tatsächlich als früher. Spazieren und am Rhein oder sonst wo. Und es ist auch schön, abends zu kuscheln auf dem Sofa, wenn ich mal alleine bin.
Verstehe ich total. Gleichzeitig hat es aber natürlich auch Nachteile fürs Klima und die Umwelt, so ein Haustier zu haben. Also wir gucken da mal drauf. Was für eine Ökobilanz haben Haustiere wirklich und wie kann man da dran drehen?
Ja, los. Da bin ich auch gespannt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Genau, und diese Woche gibt's die mit Sophie Stiegler
und Matthias Wurms.
Und Haustieren. Freitag diese Woche, also wenn unsere Folge rauskommt, ist Welttierschutztag. Und die Landestierschutzbeauftragte von NRW hat dazu gesagt, wer mit dem Gedanken spielt, sich ein Tier anzuschaffen, der sollte sich das gut überlegen.
Na, dann machen wir das doch mal. Also ich muss gestehen, dass wir zwar damals überlegt haben, ob es unserem Hund bei uns auch gut geht. Und das ist auch manchmal schwierig, weil wir nicht so viel Zeit haben, mit ihm rauszugehen, wie er das gerne hätte. Aber ganz ehrlich, ich habe damals nicht drüber nachgedacht, was das fürs Klima bedeutet, ein Tier zu haben.
Nee, also ich glaube, das machen die meisten nicht. Und also man muss ja auch sagen, der Hund oder das Meerschweinchen oder so, der wird ja mit der Zeit auch irgendwann sowas wie ein Familienmitglied. Und ich frage ja auch nicht meine Freunde so, oh, jetzt komm, aber musste das Kind jetzt auch noch sein? Ja, das ist wirklich sehr schlecht fürs Klima.
Ja, und es gibt ja bestimmt ein paar Möglichkeiten, ein Haustier zu haben und Klima und Umwelt dabei möglichst zu schonen.
Ja, absolut.
Und ich mache mir ja schon auch Gedanken über die Umwelt. Also mich nervt es ja zum Beispiel selbst, wenn Hunde überall hinpinkeln und hinkacken. Aber das kann man ja ein bisschen kontrollieren oder wegmachen.
Ja, das muss man auch. Ich habe da eine wunderschöne Zahl für dich. Ein Hund macht schätzungsweise in seinem Leben 1 Tonne Häufchen.
Okay.
Und dazu noch eine Zahl. Momentan leben hier in Deutschland ungefähr 10 Millionen Hunde.
Das muss ich mir jetzt nicht vorstellen, wie das auf einem Haufen aussieht, oder?
Das ist ziemlich viel, ja. Und das ist auch sehr schlecht für die Umwelt, weil Hundekacke eine Menge Keime enthält und unter anderem Gewässer und den Böden schaden kann. Und dazu kommen natürlich Folgen fürs Klima. Also nicht nur beim Hund, sondern bei allen Haustieren. Was glaubst du, welches Haustier hat den größten CO2-Fußabdruck?
Ein Elefant.
Ja, okay. Haustier, häufiges okay. Haustier in
okay.
Deutschland.
In
ja?
Indien, also, ein häufiges Haustier.
Ja, nein, also gut. Mit großen Tieren liegst du schon mal nicht schlecht, weil je größer das Tier, desto größer tendenziell auch der Treibhausgasausstoß.
Okay, dann nehme ich Kühe.
Eine Kuh ist jetzt nicht unbedingt ein Haustier, oder?
Mhm.
Ja, okay.
Na gut,
es gibt nicht so wahnsinnig viele Vergleichszahlen zu, aber ein Schweizer Beratungsunternehmen, das Ökobilanzen erstellt, das hat mal ausgerechnet, dass das Pferd pro Jahr den größten CO2-Ausstoß hat unter den Haustieren, wenn man jetzt Kühe außen vor lässt.
Wenn man Pferde als Haustiere zählt. Na gut,
ja.
Aber Pferde, warum? Weil sie so viel Futter brauchen?
Genau, aber eben auch Stroh für den Stall und sie stoßen selbst auch Methan aus, wie Kühe auch, nur ein bisschen weniger. Und da ist auch mit eingerechnet zum Beispiel Autofahrten zum Stall.
Ah, stimmt. Daran habe ich gar nicht sofort gedacht. Ja.
Und so eine ähnliche Rechnung gibt es dann eben auch für Hunde. Die landen auf Platz 2 sozusagen beim CO2-Fußabdruck. Danach Katzen, Kaninchen, Vögel und Fische. Also CO2-technisch kannst du dir überlegen, du kannst eine Katze halten oder 11 Vögel oder 100 kleine Fische. Das kommt ungefähr aufs Gleiche raus.
Okay, mich würde jetzt mehr interessieren, was bei meinem Hund rauskommt.
Ja, also bei kleineren Hunden ist es weniger als bei größeren. Der Durchschnittswert liegt so je nach Rechnung bei 0,6 bis so 1 Tonne CO2 pro Jahr.
Na, dann hat meiner eher 1 Tonne. Der wiegt 34 Kilo.
Dann stellst du jeden Tag auf die Waage, oder was?
Nein, aber beim Tierarzt halt ab und zu. Und das ändert sich ja nicht so schnell.
Okay, gut. Also 1 Tonne CO2 pro Jahr, das wäre umgerechnet in Flüge sowas wie einmal Kairo und zurück.
Na gut, dass ich so gut wie gar nicht fliege. Aber das hält doch vermutlich keinen davon ab, jetzt sich so ein Haustier zuzulegen, oder die Rechnung?
Nee, glaube ich auch nicht.
Man könnte ja auch sagen, wer ein Haustier hat, der fliegt vermutlich eh weniger in den Urlaub.
Ach so, ja gut, weil, ne, man kann die Tiere dann ja nicht so lange alleine lassen.
Ja, ja, und ins Flugzeug willst du die auch nicht immer mitnehmen. Und zu Hause muss halt immer einer aufpassen. Aber jetzt sag doch mal, wie man die Kosten fürs Klima runterbringen könnte. Du hast ja schon gesagt, kleinere Hunde sind besser fürs Klima, wahrscheinlich, weil die weniger fressen. Das klappt bei mir nicht mehr. Ich tausche den jetzt nicht um deswegen.
Nein, Sammy darf bleiben. Futter ist ein gutes Stichwort. Der Großteil des CO2-Ausstoßes beim Hund entsteht durchs Futter, weil da viel Fleisch drin ist und daneben noch so ein bisschen Gemüse und Getreide.
Aber sind das nicht eher Schlachtabfälle, das Fleisch? Für die hätte man ja sonst gar keine Verwendung, oder?
Ja und nein. Also es sind schon meistens Abfälle, aber man muss natürlich auch sagen, das ist schon auch ein Einkommenszweig für die Fleischindustrie. Und es ist dazu dann noch meistens Fleisch aus wirklich niedriger Haltungskategorie. Mhm. Und es gibt auch Premium-Hunde- oder Katzenfutter, kennst du dich wahrscheinlich auch besser aus als ich, und Fleischstücke, die man roh verfüttert. Und die könnten theoretisch auch bei Menschen auf dem Teller liegen. Also insgesamt ist es tatsächlich einfach krass, was für eine schiere Menge von Fleisch für Haustierfutter draufgeht. Für die USA hat das ein Forscher mal ausgerechnet, dass Hunde und Katzen da zusammen so viel Fleisch fressen wie alle Menschen, die in Frankreich leben.
Okay, aber muss das denn so viel sein? Also ich habe auch schon mal gehört, dass Leute ihre Hunde versuchen, vegetarisch zu ernähren oder das wirklich tun. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber...
Ja, also das geht. Das reicht jetzt nicht, wenn man seinem Hund irgendwie jeden Tag ein paar Karotten kocht und hinstellt. Also man braucht dafür Nahrungsergänzungsmittel, damit Hunde dann wirklich alles kriegen, was sie so brauchen an Nährstoffen. Inzwischen gibt es veganes Hundefutter zu kaufen. Da ist das dann alles schon drin. Man muss sich nicht so viel Gedanken machen. Das ist allerdings deutlich teurer. In der britischen Studie mit 2600 Hunden, die wurden entweder vegan oder eben mit Fleisch ernährt, da waren sogar die Hunde mit der veganen Ernährung am gesündesten.
Echt?
Ja, könnte ich mal ausprobieren. Wir auch nicht jeden Tag das Gleiche essen.
Ja.
Also was man in jedem Fall machen kann, ist den Fleischanteil zu reduzieren. Also Hundefutter muss nicht zu 80% oder so Fleischanteil haben. Und es muss schon gar nicht Premium-Fleisch enthalten, was auch wir Menschen essen würden. Und Barfen, also so das Füttern mit rohem Fleisch, das hat übrigens eine dreimal so hohe CO2-Bilanz wie normales Trocken- und Nassfutter.
Okay, jetzt haben wir viel über Hunde geredet. Wie ist das mit Katzen? Kann man die auch vegan füttern?
Wir gehen jetzt alle Haustiere durch, ne? Also bei Katzen hieß es lange nein. Katzen brauchen unbedingt Nährstoffe aus Fleisch. Allerdings gibt es inzwischen auch Hinweise, dass das auch bei Katzen funktioniert mit veganer Spezialernährung. Das muss man aber schon am besten mit einem Tierarzt oder einer Ärztin absprechen.
Okay, das wird ja aufwendig, oder?
Ja, kommt immer drauf an, ob man das so im Laden bekommt, ne? Einfach so. Vielleicht noch was, was tatsächlich ganz banal ist und das gilt für alle Tiere. Also Tierfutter einzeln in Dosen ist fürs Klima schlechter als in großen Säcken.
Heißt, Trockenfutter ist besser fürs Klima. Genau. Da bin ich ja schon mal auf dem richtigen Weg.
Und noch was, das hat in der Hochrechnung dieser Schweizer Ökobilanzfirma ein Drittel des CO2-Fußabdrucks beim Hund ausgemacht. Das ist, wenn man mit dem Auto zum Gassi gehen fährt.
Okay. Ja, das ist tatsächlich auch was, wo ich öfter ein schlechtes Gewissen habe, weil... Bei uns hat Fahrradanhänger gar nicht funktioniert und den nebenher laufen lassen beim Fahrradfahren ist schwierig. Es klappt inzwischen einigermaßen, aber wenn da viele Autos unterwegs sind, dann traue ich mich das auch nicht. Also bin ich tatsächlich öfter auch mal beim Auto unterwegs.
Also ich laufe auch lieber durch einen schönen Wald, der vielleicht dann weiter weg ist, als irgendwie um den Block. Aber in der Nähe Gassi zu gehen, wäre halt klimafreundlicher.
Aber das gilt doch eigentlich für alle Spaziergänger dann, oder? Also ich treffe ja auch viele ohne Hund.
Ja gut, aber die sind dann vielleicht nur sonntags unterwegs und nicht jeden Tag oder so.
Na gut. Also, wo wir schon mal beim Thema Wald sind, vielleicht sollte man eine Sache beim Thema Tierschutz auch noch erwähnen, den Schutz von anderen Tieren vor meinem Haustier, also meinem Hund. Der findet zum Beispiel Hasen ganz großartig. Der kriegt die zwar nie, aber die erschrecken sich bestimmt.
Und dann sterben sie später am Herzinfarkt.
Das ist doof.
Ja, also tatsächlich, bei Hunden ist es zahlenmäßig nicht so wichtig. Bei Katzen, die alleine draußen unterwegs sind, schon. Die gehören zu den schlimmsten Artenkillern, weil sie wirklich schon Tierarten richtig ausgerottet haben.
Ja, weil sie so viele Vögel jagen und töten vermutlich.
Ja, genau, vor allem das. Das ist vor allem in Australien und Neuseeland wirklich schlimm. In Deutschland ist es nicht ganz so dramatisch. Aber auch hier gibt es eine Schätzung, dass Katzen jedes Jahr bis zu 200 Millionen Vögel töten.
Echt? Das nennst du nicht ganz so dramatisch.
Ja, also die Schätzung ist so ein bisschen umstritten. Vielleicht ist sie auch ein bisschen sehr hoch angesetzt. Aber Fakt ist schon, dass gerade da, wo Menschen wohnen mit Katzen, da leiden Vogelpopulationen eben unter den Katzen und auch unter verwilderten Katzen. Ne? Nicht nur die, die irgendwo ein Zuhause haben.
Ja, was kann man da machen?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Futter ist eins davon. Also ein hoher Fleischanteil im Futter soll auch den Jagdtrieb verringern. Ja, ich weiß.
Ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz, oder?
Ja, also man kann es auch anders machen. In Studien wurde auch untersucht, wie das mit Spielhalsbändern für Katzen ist. Die verringern nämlich auch den Jagdtrieb. Und wenn man zusätzlich viel mit denen spielt, bringt das sogar noch mehr als das fleischhaltigere Futter. Mhm. Man kann auch die Katze morgens und abends im Haus behalten, dann, wenn sie halt am aktivsten ist. Und noch was empfiehlt zum Beispiel ein Experte vom Naturschutzbund, man kann alle Katzen kastrieren. Dann gäbe es weniger verwilderte Katzen und der Jagdtrieb wird bei vielen Tieren dann auch weniger. Oder man macht so wie meine Schwester mit ihrer Katze.
Und wie macht die das?
Die hat ein Halsband und eine Leine für ihre Katze und die darf dann rausgehen ab und zu, aber halt an der Leine.
Okay, einen Preis muss man dann zahlen.
Ja, genau. Ja.
So, also, fass doch mal zusammen, was haben wir jetzt hier rausgekriegt?
Zahlenmäßig sind Haustiere, was jetzt so die Klimaerwärmung angeht, kein Riesenposten, muss man sagen. Da ist es wirklich wichtiger, wie wir heizen oder wo unser Strom herkommt zum Beispiel. Aber wenn man eben überlegt, dass wir langfristig pro Person eigentlich je nach Rechnung noch so 1 bis 3 Tonnen CO2 ausstoßen können pro Jahr. Und für einen Hund kommt dann je nach Haltung bis zu 1 Tonne schon zusammen im Jahr. Dann kann man sich, glaube ich, ausrechnen, dass es ganz gut wäre, wenn man da vielleicht dran geht.
So, neues Thema. Es geht wieder um Tiere, aber um viel mehr und viel verschiedene und auch um Pflanzen. Diese Woche wurde ein Riesenbericht vorgestellt, 1200 Seiten dick, der Faktencheck Artenvielfalt in Deutschland. Den hat die Bundesregierung in Auftrag gegeben und es ist vermutlich die umfassendste Bestandsaufnahme der Biodiversität bei uns, die es je gegeben hat.
Ja, mehr als 150 Forschende haben da 3 Jahre lang dran gearbeitet, tausende Studien ausgewertet, Daten zusammengetragen. Und zwar vor allem von freiwilligen Naturbeobachtern, weil die eben teilweise schon seit Jahrzehnten bestimmte Arten richtig gut im Blick haben.
Ja. Und das ist wirklich viel Stoff. Ich habe mich da ein bisschen durchgewühlt durch den Bericht. Und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll jetzt.
Ja, okay. Also, dass das Ergebnis jetzt nicht unbedingt so begeisternd ist, das habe ich schon mitgekriegt. Mhm. Vielleicht, du kannst ja vielleicht mal was Überraschendes sagen, was ich noch nicht weiß.
Also, es gibt tatsächlich auch was Positives. Es gibt 3 Bereiche, wo die Forschenden sagen, dass es besser geworden ist mit der Artenvielfalt. Mhm. In Gewässern, weil die in den letzten 40, 50 Jahren einfach viel sauberer geworden sind und weil inzwischen einige Bäche und Flüsse auch renaturiert wurden. Da leben wieder mehr Fische, mehr Insekten, auch mehr Vögel. Und dann geht's den Wäldern ganz gut, was die Biodiversität betrifft.
Okay, also das finde ich jetzt tatsächlich überraschend, weil wir reden ja eigentlich schon sehr viel über Dürre und Borkenkäfer, die den Bäumen total zusetzen. Warum geht's denen so gut?
Also zum einen gibt's mehr Mischwälder. Da haben womöglich die vielen Waldbrände geholfen, umzudenken. Die sind ja dann immer besonders verheerend, wenn da Monokulturen von trockenen Fichten stehen oder sowas ähnliches. Und ganz wichtig für die Artenvielfalt in Wäldern ist auch, dass mehr Totholz liegen gelassen wird. Und das ist einfach ein idealer Lebensraum für Insekten und Pilze zum Beispiel. Und es gibt ein 3. positives Beispiel, das sind die Küsten, sagt Helge Brühlheide. Der ist Professor für Geobotanik und Co-Vorsitzender des aktuellen Berichts.
Dass es dort zum Beispiel den Säugetieren gut geht, das kann man auch sehr schnell festmachen. Wir haben nur 3 Säugetierarten in der Nordsee. Schwanzwal, Seehund und Kegelrobbe. Das liegt an einem ganz strikten Schutz dieser Tierarten. Also Kegelrobbe war fast ausgerottet, sich wirklich wieder erholt haben. Es gibt heute weit über 2000 Exemplare davon in der Nordsee. Also es zeigt auch, dass ein ganz konsequenter Artenschutz sehr, sehr hilfreich sein kann.
Also eine richtige Erfolgsgeschichte. Aber von dem, was ich jetzt über den Bericht schon gehört habe, ist bei mir vor allem hängen geblieben, dass es nicht so gut steht um die Artenvielfalt in Deutschland.
Nee, man muss sagen, insgesamt ist das Ergebnis eher desolat. Das waren ja auch die Schlagzeilen diese Woche. 1/3 der untersuchten Tier- und Pflanzenarten ist stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. 3% sind schon ausgestorben. Und von den untersuchten Lebensräumen sind 60% in einem, so nennen das die Forschenden, unzureichenden oder schlechten Erhaltungszustand.
Okay, wir haben aber ja schon klargestellt, dass es den Wäldern eigentlich ganz okay geht. Welche Lebensräume sind dann so kaputt?
Also schlecht in Sachen Artenvielfalt sieht es vor allem aus beim Grünland. Das sind Wiesen und Weiden oder Heidelandschaften. Auch nicht so gut sieht es auf Äckern aus und in Mooren und Sümpfen.
Naja, Moore haben wir ja in Deutschland eigentlich gar nicht mehr so richtig, ne?
Nee, aber das ist ja das Problem. Die sind fast alle trockengelegt. Und auf den Äckern und Wiesen ist es so, dass es weniger als halb so viele Vögel gibt wie noch vor 40 Jahren und viel weniger Insekten. Und das Problem bei dem Ganzen ist, dass dadurch ganze Ökosysteme kippen. Die sind ja über Jahrhunderte und Jahrtausende entstanden. Und wenn dann Pflanzen oder Tiere wegfallen, dann haben andere Tiere nichts zu fressen oder Pflanzen werden nicht bestäubt und dann verschwinden die auch, zumindest aus dem Gebiet. Und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Das hat auch Alexandra Maria Klein beobachtet. Die ist Professorin für Naturschutz und Landschaftsökologie in Freiburg.
Ehrlich gesagt finde ich das ganz schön frustrierend. Bei den Pflanzen ist es so, dass wir einen Rückgang haben in der Ackerbegleitflora. Da sind viele Sachen dabei, die sehen wir kaum noch. Hier so Namen wie rundblättriges Hasenohr, Ackerhaftdolder, deutsches Filzkraut. Das war einmal richtig viel überall da und wir sehen das alles überhaupt gar nicht mehr. Also ehrlich gesagt, ja, ich war eher schockiert als erfreut.
Also wie das Hasenohr aussieht, muss ich gleich nochmal nachgucken. Ja. Habe ich noch nie gehört. Könnte man dann jetzt diese Pflanzen genauso schützen wie die Robben? Wäre das eine Option?
Also die Forschenden sagen ja, wenn man konsequent den Schutz und auch die Wiederherstellung von natürlichen Lebensräumen unterstützen würde, dann ginge das. Und die haben sich in dem Bericht auch sehr ausführlich damit befasst, wie das öfter und besser klappen kann. Die sagen, dass es grundsätzlich darum geht, den Schutz der Natur und die Nutzung von Natur zusammenzudenken. Also mit der Natur zu wirtschaften und nicht gegen sie.
Also das ist dann was die Landwirtschaft auch vor allem betrifft, oder?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Da fordern die Autorinnen und Autoren des Berichts auch grundlegende Reformen, vor allem in der EU-Agrarpolitik. Da kommt ja viel Geld her aus Brüssel, aber da werden eben auch immer noch Anbaumethoden oder Betriebe gefördert, die den Naturschutz und die Artenvielfalt eben nicht konsequent mitdenken.
Ja, ich meine, also haben wir ja jetzt auch schon ein paar Mal gehört, oder? Das sagen Forschende schon seit vielen, vielen Jahren. Und wenn dann in der EU tatsächlich mal versucht wird, da was dran zu ändern, dann gibt's oft großen Widerstand und viele Dinge werden dann kleinlaut wieder fallen gelassen. Hat der Bericht denn Vorschläge, wie man da jetzt weiterkommen kann?
Ja, also sie sagen zum Beispiel, was so Förderprogramme betrifft, ja, dass man die besser aufeinander abstimmen müsste, dass sie dadurch dann einfach auch mal das Ganze im Blick haben, ne, und nicht so einzeln so kleine Details abarbeiten. Und man müsste nachprüfen, was einzelne Maßnahmen wirklich bringen. Weil es reicht ja oft schon, um Fördergeld zu kriegen, irgendwas zu machen, was auf dem Papier sinnvoll ist, aber am Ende gar nicht hilft.
Okay, das ist also ein Fall für die Politik.
Ja, aber eigentlich auch für die Gesellschaft insgesamt. Also am Ende müssen die Politiker ja auch gewählt werden, die sowas umsetzen. Und der Leiter von diesem Faktencheck, der Biodiversitätsforscher Christian Wirth von der Uni Leipzig, der sagt, die gesellschaftlichen Prozesse sind die wichtigsten. Da hängt im Grunde alles andere dran.
Ich denke, Biodiversität ist auf jeden Fall positiv konnotiert und das Bewusstsein hat zugenommen, aber es ist noch zu sehr, ich nenne es mal, in der Naturschutzecke. Also das Bewusstsein dafür, dass Biodiversität ein Lebenserhaltungssystem ist, dass nur mit Biodiversität Klimastabilität erreicht werden kann, dass nur mit Biodiversität auch ohne Zugabe von allzu viel Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Energie Erträge erwirtschaftet werden können. Das hat sich in der Gesellschaft noch nicht durchgepaust. Und für diejenigen, die dann vor Ort das in der Fläche umsetzen, Waldbesitzer, Landwirtinnen und Landwirte, für die muss sich das auch tatsächlich rechnen. Und dafür muss noch einiges passieren.
Ja, also Geld ist ein wichtiger Aspekt, dass sich Naturschutz auch lohnt. Das könnte man ja auch ausweiten auf die gesamte Wirtschaft, indem man ökologische Folgekosten mit einrechnet in die Produktion. Immerhin müssen Unternehmen seit diesem Sommer ja schon mal einen Bericht dazu abliefern, wie nachhaltig sie arbeiten. Immerhin einen Bericht.
Was können wir zwei denn machen? Du hast ja zum Beispiel einen Garten. Also ist der schon so ein Artenvielfalts-Mekka?
Also Mekka wäre vielleicht übertrieben, aber ich lasse den schon so ein bisschen verwildern. Ich mähe auch total selten den Rasen und nicht nur aus Faulheit. Ja. Und ich gucke schon auch, dass da Sachen... Ja, wirklich. Ich finde es auch schön, tatsächlich. Und ich gucke eben auch, dass da Sachen wachsen, die Vögel und Insekten mögen. Aber ich gebe zu, da stehen auch noch 2-3 Kirschlorbeer am Zaun. Die würde ich jetzt nicht mehr pflanzen. Aber ich muss da eh noch mal ran. Und jetzt, nachdem ich diesen Bericht gelesen habe, oder zumindest einen Teil davon, das hat mir schon auch nochmal neue Ideen gegeben. Und ich war auch überrascht, was das ausmacht. Also die privaten Gärten, die haben insgesamt ungefähr so viel Fläche wie alle Naturschutzgebiete in Deutschland. Da geht schon was.
Was geht?
An dieser Stelle reden wir immer über Gutes, tolle Projekte für den Umweltschutz oder gute Ideen, wie was anders laufen könnte. Klimaschonender zum Beispiel.
Ja, diesmal geht's ums Suchen im Netz und darum, ob man das vielleicht klimaschonender machen könnte. Mhm. Weißt du, was die häufigsten Worte sind, die gegoogelt werden?
Also ich würde schätzen, Sex.
Ist bestimmt weit vorne mit dabei, aber nicht ganz vorne.
Echt?
Mhm.
Google vielleicht?
Weil ernsthaft? Wieso weißt du das? Das stimmt.
Das stimmt.
Aber cool. Mich hat das total überrascht, weil ich dachte, hä, warum googeln die Leute Google?
Ja, vielleicht, weil sie suchen was und das Erste, was ihnen einfällt, ist Google. Und wenn sie Google eingeben, dann landen sie auch bei Google und können
dann
was
suchen.
Weil die
waren auch schon vorher bei Google.
Ja, das stimmt. Schon ein bisschen bescheuert.
Ich habe mir das dann irgendwann so erklärt, dass die Leute vielleicht so ein Suchfenster im Browser haben. Und da können sie dann eigentlich direkt suchen, aber das ist ihnen nicht so ganz geheuer. Und dann wollen sie lieber von der Google-Homepage aussuchen. Mhm. Und nicht nur Google ist ganz vorne dabei, auch Facebook und YouTube zum Beispiel. Und
wird auch gesucht.
Ja, wird auch gesucht.
Okay.
Statt youtube.com einzugeben.
Ja.
Ja. Und wenn das die häufigsten Suchanfragen sind, dann kann man ja davon ausgehen, dass das insgesamt weltweit Hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden Anfragen sind pro Tag.
Also wird da eine Menge Energie verschwendet, oder? Ich meine, für so eine Suche im Netz, da muss ja mein Rechner was für tun. Dann wird die Suchanfrage losgeschickt. Dann wird sie bearbeitet auf einem anderen Rechner. Und am Ende kriege ich eine Liste mit Ergebnissen. Das ist doch eigentlich alles unnötig.
Genau. Und immer, wenn ich selber auch mal zu faul war, irgendwie direkt die Internetadresse einzutippen, dann habe ich mich gefragt, ist das eigentlich voll Energieverschwendung?
Nein, manchmal hast du dich das gefragt, sei ehrlich.
Ja, okay. Ja,
vielleicht fällt es am Ende ja auch gar nicht so ins Gewicht, weil das so wenig ist, oder?
Ja, genau. Das habe ich versucht mal rauszufinden. Und tatsächlich liest man auch immer mal wieder die Empfehlung, dem Klima zuliebe besser die URL, also die Internetadresse, direkt einzutippen, statt so eine Suchanfrage zu starten. Oder einfach die Seite, wo man hin will, als Lesezeichen abzuspeichern.
Ja, das ergibt Sinn, wenn man es öfter macht. Ja, wie viel Energie spart man denn jetzt damit? Hast du es rausgekriegt?
Ja, also dafür müssen wir erstmal wissen, wie viel Energie so eine Suchanfrage überhaupt verbraucht. Hm. Also Google hat mal den Durchschnittsverbrauch von einer Anfrage mit 0,2 Gramm CO2 angegeben. Das ist aber jetzt auch schon 10 Jahre her und seitdem gibt es keine neueren Zahlen von Google. Und als ich nochmal nachgefragt habe, dann kam irgendwie nur so Werbeblabla zurück. So ja, wir investieren ganz viel in erneuerbare Energien und so. Mhm. Aber knapp 0,2 Gramm habe ich auch in einer neueren Schätzung gefunden. Man muss aber dazu sagen, das ist sowieso sehr grob, weil seltene Suchanfragen zum Beispiel mehr Energie brauchen und es davon abhängt, wo ich wohne und wie weit die Wege zum nächsten Provider sind zum Beispiel.
Okay, also würde die Suchanfrage Google jetzt nicht so viel verbrauchen. Aber nehmen wir doch mal die 0,2 Gramm CO2. Ist das jetzt viel oder wenig?
Also mit 10 solchen Suchanfragen könnte ich eine LED ungefähr eine Stunde leuchten lassen oder ich könnte mit einem Benzinerauto einen Meter weit fahren.
Okay, das ist nicht so viel. Aber hey, so oft wie ich was suche im Netz am Tag, da kommt vielleicht einiges zusammen. Vielleicht komme ich dann doch bis zum Wald mit meinem Hund.
Mit dem Auto?
Ja.
Ja, paar Dinge musst du vielleicht noch dazu wissen. Also das Lesezeichen auf dem eigenen Rechner zu speichern ist noch ein bisschen besser, als die Internetadresse einzutippen, weil auch bei diesem Tippen gibt es schon so eine Art Mini-Suche. Mhm. Und nicht nur die Google-Server und der Datentransport und so weiter brauchen Strom. Das Handy oder der Computer, wo man sucht, ja auch. Und das Suchen auf dem Handy braucht ein bisschen weniger Energie.
Okay. Aber noch was anderes. Du redest die ganze Zeit über Google. Es gibt auch noch andere Suchmaschinen. Gibt es da welche, die besser sind fürs Klima vielleicht?
Ja, also es gibt zum Beispiel Ecosia oder GoodSearch oder Lilo. Die nennen sich nachhaltig und setzen zum Beispiel auf erneuerbare Energien oder pflanzen mit ihrem Gewinn Bäume oder spenden das Geld für Umweltschutzprojekte. Aber die meisten nutzen Ergebnisse der großen Suchmaschinen. Also vor allen Dingen Bing von Microsoft. Und deren Suche passiert ja dann zusätzlich sozusagen.
Ist das dann eine Mogelpackung am Ende?
Nein, also grundsätzlich ist es, glaube ich, nicht verkehrt, die Gewinne aus Werbeanzeigen und so in nachhaltige Projekte zu stecken. Und tatsächlich sagt Bing und Google übrigens auch, dass sie längst klimaneutral sind.
Sagen sie.
Ja.
Aber?
Naja, es liegt jetzt nicht daran, dass sie komplett ihren Strom aus Erneuerbaren beziehen oder so, sondern sie gleichen halt das Kohlendioxid, was ausgestoßen wird, aus, indem sie Geld zum Beispiel für Klimaprojekte geben.
Okay, dass da viel gemogelt wird auch, darüber haben wir bei Update Erde ja auch schon mal gesprochen.
Ja, ja, genau.
Und am Ende ist es ja besser, die Emissionen entstehen gar nicht erst.
Ja, hast völlig recht.
Also, am besten Lesezeichen anlegen für Webseiten, auf denen ihr oft seid. Und wenn ihr dann doch mal was suchen müsst, dann besser auf dem Handy als auf dem Computer.
Ja, also die Welt werden wir damit nicht retten, aber mich hat es einfach mal interessiert. Was ist besser?
Naja, ein kleines bisschen an Treibhausgasemissionen spart man ja schon ein. Und am Ende ist es auch praktischer.
Hm. So, wir nähern uns dem Ende der Folge.
Ja.
Was bleibt bei dir hängen, Matthias? Wenn ich dich in einer Woche frage, an was erinnerst du dich?
Also tatsächlich das mit dem Hund. Stelle mir gerade die Frage, mein Hund oder ich? Also für beide ist der CO2-Fußabdruck, den ich mir leisten kann, nicht groß genug. Nein, krass, aber ich habe wirklich gestaunt, wie viel das dann doch am Ende sein könnte. So, je nachdem, wie ich meinen Hund ernähre, ausführe und pflege.
Ja. Interessant wäre natürlich, wie weit kriegt man ihn runter, so den Fußabdruck. Ja. Ne? Vielleicht, wenn es da Zahlen zu gibt, dann berichten wir das.
Auf jeden Fall mehr Fahrradfahren muss er jetzt lernen. Disziplin. Was bleibt bei dir hängen, Sophie?
Also ich fand das tatsächlich interessant, dass die Forschenden von dem Faktencheck gesagt haben, Moment mal, wir brauchen nicht unbedingt immer neue Gesetze und neue Verordnungen, um die Natur zu schützen, sondern wir haben da schon sehr viele Instrumente, wir müssten die nur umsetzen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sehr viel Zeit und Energie drauf verwendet wird, neue Regelungen zu finden und immer genauer und noch
ein Ziel setzen.
Und noch einen Nachhaltigkeitsbericht und so. Aber am Ende...
Einfach machen. Einfach ist es offenbar nicht. Naja.
Deine Minute Natur.
So, Sophie, Zeit zum Ausruhen.
Ach, endlich. Und heute machen wir das mit Staren in Südfrankreich. Die hat uns unser Hörer Wolfgang aufgenommen und geschickt. Und er schreibt, dass die sich in der Dämmerung immer scharenweise in den Platanen da am Meer niederlassen.
Wäre ich auch gern, glaube ich. Ich träume mich schon mal weg und sage Tschüss.
Und danke, Wolfgang.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.